Willkommen zurück bei heute Couch Morgen Strand. Bei uns sind weiterhin FTI-Kollegen Daniela Obermeier und James Munro. Er ist Marketing Manager von Tourism Western Australia. Und ich bin mit meiner Stimme auch noch da. Hallo, liebe Leute. Wir sprechen über das Traumziel Westaustralien. Dieser Staat, so wie wir in der ersten Folge schon gehört haben, ist aufgeteilt in 5 Regionen. Das habe ich mir angesehen. Welche sind das, James?
Ja, da hat man dann schon Perth, the Southwest, Northwest, the Coral Coast und dann so den Golden Outback.
Boah, das sind ja schon schöne Namen. Das ist ja
schon toll. Hätte ich eigentlich vorlesen müssen mit meiner Stimme.
Golden Outback.
Golden Eye, Golden Outback. Okay, wo muss ich jetzt hin, um die besten Weine der Welt zu trinken? Ja, das hat mir meine Freundin, die ja mal in Perth 3 Jahre gelebt hat, das ist allerdings 15 Jahre her, hat mir das schon immer erzählt. Und wir haben ganz viele Weine aus Australien immer zu Hause. Die sind auch sehr, sehr gut. Welche Region muss ich dahin?
Ja, das ist die Southwest. Da gibt's den Wellen, die Wälder und Wein. aber ja, mein Gott, Wein ist eine Geschmackssache. Aber ich würde da schon auf jeden Fall meiner Meinung nach, und ist vielleicht ein bisschen parteiisch, aber in Westaustralien, in der Südwestern Margaret River Region, hat man wahrscheinlich schon gehört, da gibt's tatsächlich eine der besten Weins in der ganzen Welt. Weiß und rot.
Was ist das für ein Wein? Erklärt mich auf. Ich bin noch absoluter Weinfan nicht so bewandert, was diese Weinregion angeht. Was habe ich denn da? Was habe ich da für Trauben?
Die meisten, wie heißen die auf Deutsch?
Kannst du auch auf Englisch?
Also, Dani? Bekannt sind sie für den Cabernet Sauvignon, gell? Und für den Chardonnay, die beiden, ja.
Also für jeden Geschmack höre ich schon wieder raus, was dabei. Das heißt wirklich süffig, muss man ja auch
gefährlich
sagen.
Gefährlich.
Ja, und du kannst auch super viele Weinproben machen. Ne? Also du kannst da zu den Weingütern hingehen und dann erklären die dir die ganze ganze Anlage, wie lange sie schon da sind. Sind da teilweise wirklich alte Weingüter dort unten, die über Generationen gehen, und dann sitzt du am Strand und genießt deinen Wein. Das ist wirklich ja ein Traum.
Schön. Wie lange brauche ich denn dahin? Also wir haben ja in der ersten Folge darüber gesprochen, dass ich so doch lange Fahrzeiten einplanen sollte, nicht unterschätzen. Und wenn ich jetzt in Perth gelandet bin und ich sage jetzt, ach, alles andere ist mir egal, ich will direkt zum Wein.
Ja, dann steigst du in ein Auto und bist in 2,5 Stunden.
Genau. Ach, ehrlich?
Und ohne Wein.
Ja,
nicht weit.
Top, ne? Und dann schlafe ich da aber natürlich.
Dass du dann gleich ein Hotel buchst. Ja, genau, weil zurück schaffst du es dann wahrscheinlich nimmer.
Okay, habt ihr da Orte oder Tipps, wo ihr dann sagen würdet, gibt's da auch sowas wie Übernachten auf Weingütern oder sowas?
Ja, gibt's. Schön. Du kannst direkt in der Margaret River Region kannst du auf Weingüter übernachten. Es gibt zwei kleine Örtchen, wo du auch übernachten kannst. Apartmentanlagen oder auch im Camper auf Campingplätzen.
Und wenn ich dann am nächsten Tag, sagen wir mal, doch irgendwie wandern oder schwimmen, Natur, irgendwas, um vielleicht den Alkohol wieder loszuwerden, was mache ich dann?
Boah, wandern. Dani, hast du denn schon den Cape-to-Cape-Wanderung gemacht?
Nein, der war tatsächlich im Dezember vor letztes Jahr geplant, aber dann kam ja Corona.
Cape-to-Cape, Kap zu Kap.
Genau, das ist ein ganz berühmter Wanderweg und der geht hauptsächlich auch an der Küste entlang.
Ja.
Sei wunderschön, also ja. Wir wollten auf jeden Fall machen.
Da ist man eigentlich da schon 100 plus Kilometer die Küste entlang, und da kann man dann schon eigentlich zum Weingute da schon einkehren am Nachmittag, ein paar Gläschen Weinchen trinken, und dann im nächsten Tagen geht's ja schon wieder los.
Boah, wie cool. Also ich muss ja sagen, ich bin, was sowas angeht, auch sehr strikt, was für meine Mitreisenden nicht immer schön ist. Ich liebe etwas, wenn es nur am Wasser entlang geht. Und ich versuche auch, ich bin auch so total verbohrt, ich versuche auch immer irgendwie, dass ich die Sonne einplan, wie die steht, damit ich möglichst viel Sonne, ich weiß es nicht warum, ich glaube, ich bin als Kind irgendwie zu häufig durch Wälder gescheucht worden. Ich mag nicht so gerne durch irgendwo durchlaufen, wo es so dunkel ist, wo ich nichts sehe. Ich will immer Ausblick haben, Weite, deswegen liebe ich auch in Österreich zum Beispiel die Almen, und wenn ihr jetzt sagt, ich kann da die ganze Zeit an der Küste entlang gehen, ist das wirklich so, dass ich dann das Meer die ganze Zeit sehe?
Ich würde sagen, ziemlich, ja. Also, oder?
Boah,
also,
yeah.
Der,
ja. Also, was muss ich machen? Also, muss man, wenn es mal fünf Minuten Wälder, nicht so ist.
Aber, oh, cool. Ein bisschen Busch da auch, aber ja,
ein bisschen Busch ist
entlang okay. Die Küste ist es die meisten Weg, ja schon.
Ach, cool.
Ja, super. Und das ist dann schon auch was zu der Region zu sagen. Ich meine, da in Perth ist die sonnigste Stadt ganz Australiens. Diese Region da hat da schon richtig viel Sonne. Aber ja, das ist dann schon, je südlicher, dass man von Perth geht, desto ja ein bisschen mehr mediterranisch ist das Klima da. So, das bedeutet, dass schon da südlich von Perth haben die dann so richtig so Winter und das bedeutet Regen auch und befeucht und nicht so den schöne Sonne, wie man das schon im Norden von Perth kriegen kann. Deswegen würde ich sagen, die Region würde ich auf jeden Fall für den April oder so, ja, September bis zum Aprilzeit empfehlen.
Ach, cool. Ja. Was habt ihr denn noch für Besonderheiten? Bitte? Entschuldigung?
Das sieht man dann schon auch so, die Wahlen, wenn die dann schon vorbeischwimmen.
Oh, das ist das. Also ich weiß nicht, wer das schon mal gehabt hat. Ich hatte das wirklich schon mal in, da bin ich dann in Westamerika, in Kalifornien, also Westküste. Und Westküste, Entschuldigung, das wollte ich sagen. Und da bin ich auch tatsächlich mal den Highway Number 1 lang gefahren und habe dann immer bei Stops Wale, die immer diese Route lang gehen. Die halt klar, die schwimmen ja auch immer von Norden nach Süden und dann, wenn sie wieder in das andere Gewässer möchten, wegen Temperaturunterschied, dann schwimmen sie wieder zurück. Wahnsinn. Also wenn ich das da sehen kann, dann bin ich, also ich bin schon angefixt. Ich muss zugeben, ich habe ganz oft Westaustralien von meiner Bucketlist wieder runtergenommen, weil es einfach so weit weg ist und ich mir irgendwie auch nicht vorstellen kann, dass ich jemals 4 Wochen Urlaub oder 6 Wochen Urlaub am Stück bekomme. Aber jetzt ist es drauf. Also das ist all, da ist ja wirklich alles dabei. Habt ihr noch Alleinstellungsmerkmale, Highlights oder wie wir so gerne sagen, USPs, also etwas, was es nur in Westaustralien gibt. Wir haben schon gelernt, die kleinen Tierchen auf der Insel in der ersten Folge gibt's nur da. Was gibt's noch bei euch, was ihr sagt, das ist eigentlich, das spricht für uns, das spricht für Westaustralien?
Ja, ich würde dann so zuerst sagen, ja, als Ostküster, die ich für immer bin, ist für mich die Sonnenuntergang. Es ist da schon irgendwie was Geiles, wenn man dann schon den Sonnenuntergang da über das Wasser sieht.
Mhm. Ja,
das glaube ich. Und das kriegt man dann schon auf der Westküste. Oh, ja. Und das kann man schon überall. Die Küste ist 12.500 Kilometer lang. Das bedeutet, da ist man am Strände mit keinem anderen Mensch.
Boah, geil. Und dann Sonnenuntergang.
Und dann Sonnenuntergang. Und vielleicht mal eine Bier oder eine Gläschen Wein in der Hand und
natürlich
deine Liebling, deine Lieblings und dann ist dann schon alles gut.
Also, dass man dort niemanden am Strand hat, ist das die Ausnahme oder aufgrund der wenigen Menschen, die dort leben, dann noch nicht ganz so viele Touristen, ist das die Regel, dass ich, wenn ich mich da mit dem Auto oder so oder mit dem Camper eben durchs Land bewege, dass ich dann Strände ohne Menschen finde?
Ich würde sagen, wenn man außer den oder den nicht den Haupt die größten besuchten Strände besucht, dann ist es keine Ausnahme. Das ist schon Regelung.
Mhm. Ja. Cool. Also cool. Kann ich auch so unterschreiben. Bei meinem letzten Trip, wir waren teilweise ganz allein am Strand. Wir sind dann allerdings nach Broome in die Stadt, also die ist ja so in der Mitte von Westaustralien. Und da gibt's ja eben, wo James gerade dazu gesagt hat, diesen berühmten Sonnenuntergang. Also die sind an der Westküste wirklich gigantisch. Aber vor allem oben in Broome gibt's diesen, der heißt Staircase to the Moon oder Stairways to the Moon.
Genau.
Und da siehst du wirklich die Sonne ins Meer untergehen und dann gibt's so Art Treppen, die dann eben zu dem Mond hingehen. Deshalb heißt es eben Staircase to the Moon.
Ja.
Und da findest du schon ein paar mehr Menschen, aber das macht gar nichts aus, weil das ist einfach, das ist so toll und da sitzt du eben mit deinem kalten Bierchen dann dran oder auch beim Abendessen und schaust dir das einfach an und ja, dann passt wieder alles.
Ja, voll. Ach, schön. Ja. Aber andere dann schon USPs, würde ich dann schon auf jeden Fall sagen, Ningaloo Reef. Wie wir schon erwähnt haben, das ist dann eine von drei UNESCO
Weltkulturerben?
Weltnaturerbe eigentlich, ja. Drei hat man dann schon da in Westaustralien und die dann schon, die sind dann schon alle besuchenswert auf jeden Fall. Coral Bay heißt die erste, das ist da schon halbwegs von Perth Richtung Exmouth Richtung Ningaloo Reef. Ningaloo Reef ist dann schon auch eine UNESCO Weltnaturerbe und auch The Pinnacles oder Punalulu National Park. Punalulu National Park oder Bungle Bungles. Und das ist dann schon Norden fast in der Mitte. Und das war vielleicht kannst du dann schon was dazu sagen, Danny. Das ist in diesen, es war, glaube ich, für 40 Jahre erst entdeckt. Und die haben diese Gesteinsformationen, die so 350 oder so Millionen Jahre alt sind. Und ja, jetzt echt krass, dass die nur seit 40 Jahren entdeckt worden sind.
Ja, sind ziemlich spät entdeckt worden, genau. Die schauen aus wie so, ja, wie so Kuppen, wie so, also weil vor allem, wenn man von oben drüber fliegt, ist es ziemlich spektakulär. Da kann man eben auch so Rundflüge drüber machen. Und um da reinzukommen, also der liegt ja ziemlich im Norden vom Nationalpark oder von Westaustralien. Da brauchst du, also entweder du fährst zu einer Stadt hin und machst dann einen Rundflug oder du brauchst eben ein Allradfahrzeug. Also vor allem im Norden zwischen Darwin und Broome. Die nennt sich Gibb River Road und da kannst du nur mit einem Allradfahrzeug fahren. Also bestimmte Regionen in Westaustralien sind eben auch schön abenteuerlich, wo du das Ganze dann eben ja so erkunden kannst.
Kann ich das denn, wenn ich mir das jetzt nicht zutraue, also ich bin schon mal mit so einem Allrad trotz hier Vierradantrieb oder wie das heißt, in Mexiko stecken geblieben und habe dann ausgegraben. Also kann ich das auch vielleicht mit einem Ausflug machen oder gibt es eine Rundreise, wo ich das geführt machen kann, ohne dass ich dann da alleine auf mich gestellt bin oder ist das echt so ein Adventure-Ding?
Also die
Bungle Bungles.
Alles okay. Okay, also von Darwin nach Broome, also ich bin sehr persönlich auch schon mal auf dem Highway gefahren mit einem normalen Fahrzeug. Genau, mit dem Two-Wheel Drive, also normales ohne Allradantrieb. Und du kommst da schon, also du kannst dann quasi den Highway entlang fahren und kannst dann von bestimmten Orten dann zum Beispiel in die Bungle Bungle rein oder andere Ausflüge machen. Also das geht auch, aber ich sag mal, die meisten Kunden, die vor allem schon mal in Australien waren und einfach dieses Erlebnis haben möchten, fahren eben diese Gibb River Road ab. Ich sag mal, du brauchst ein bisschen Erfahrung, aber es ist jetzt nicht unmachbar, auch mit dem Allradfahrzeug abzufahren. Das ist wirklich.
Und die kriege ich überall?
Die kriegst du in Darwin und Broome.
Zu mieten.
Zu mieten, genau. Und auch in Perth
natürlich. Oder von Perth.
Genau, natürlich.
Ah, okay, cool.
Du könntest zum Beispiel auch nur ein Teilstück, also von Darwin nach Broome, könntest du mit dem Allradfahrzeug machen und dann das Fahrzeug wechseln, wenn du möchtest, weil von Broome nach Perth brauchst du nicht wirklich ein Allradfahrzeug. Kannst natürlich auch bestimmte Strecken fahren, aber da könntest du auch wechseln.
Das ist ja sehr schön.
Weil doch
flexibel.
Genau, und ich sag mal, die normalen Fahrzeuge, also vor allem, wenn du zum Beispiel einen Camper mietest, das sind die, ich sag mal, normalen Camper, kann man auch vielleicht die Nummer größer nehmen, die sind dann schon ein bisschen komfortabler als natürlich die Allradcamper, weil die sind eher kompakt und klein, ne, damit man auch diese Allradstrecken bewältigen kann.
Allradcamper, also so ein richtig cooles Ding, verstehe, jetzt habe ich es verstanden.
Mit Zelt auf dem Dach.
Ja.
Genau.
Ah ja, das ist natürlich was anderes als das, was jetzt hier gerade überall rumfährt.
Oh ja.
So, dann sind wir doch beim Stichwort. Camper. Also offensichtlich das, was ich nehme, wenn ich dort frei und vielleicht auch ein bisschen wilder unterwegs sein möchte. Offensichtlich auch als Allrad und mit Zelt oder was auch immer auf dem Dach verfügbar. Also alle Varianten. Was darf ich denn? Dani, wir hatten das in einer Folge schon mal, dass wir das so ein bisschen thematisiert haben. Was mache ich denn dann? Ich habe den jetzt gebucht. In dem Fall hatten wir damals gesagt, wir kennen uns als Reiseveranstalter auch ein bisschen besser damit aus, wenn es eben gerade in die Fernstrecke geht mit dem Camper, als was in Deutschland gerade als Regel gilt. Mhm. Was ist es denn dann? Ich lande in Perth, ich nehme meinen Camper, der hat vielleicht sogar Allrad und dann düse ich los. Mhm. Komplett vogelfrei und vogelwild? Oder was muss ich beachten?
Ich glaube schon. Also du kannst wirklich einfach mal vogelfrei losdüsen.
Ja, perfekt.
Genau, es ist so.
Ich würde sagen, bleib links.
Genau.
Ja, stimmt.
Bleib links. Guter Einwand. Guter Einwand. So,
sobald erstmal bleib links.
Ja, genau, also wenn du
Linksverkehr
schon, genau, du hast Linksverkehr, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran an das Ganze. Und also bezüglich Campen in Deutschland oder Italien, vor allem zur Hochsaison, ist es ja wirklich so, dass du, ich glaube, gar nicht wild campen darfst, oder?
Darfst du nicht, genau. Nee. Eine Nacht in Deutschland, um dich auszuruhen, ohne Markise und Grill und Tisch auszupacken, haben wir jetzt gelernt. Ja. In Italien oder in fast überall in anderen europäischen Reiseländern, also überall, wo Tourismus irgendwie eine größere Rolle spielt, kannst du das vergessen, nicht wild irgendwo hinzustellen.
Ja. Also in Westaustralien ist es jetzt ein bisschen unterschiedlich zu Ostaustralien, also zu der Ostküste. Weil das nämlich dort wesentlich dichter besiedelt ist und da gibt es auch viel mehr Campingplätze. Aber in Westaustralien ist es so, du kannst dich gern eine Nacht, ich sag mal, auf einen Platz stellen, wenn du jetzt, das ist eben auch zum Übernachten brauchst, aber auch ohne Markise. In dem Fall, wenn du dich jetzt einfach auf einen Rastplatz stellst. Aber es gibt in Westaustralien auch ausgewiesene Campingspots. Das sind keine richtigen Campingplätze, die haben nur eine Toilette. Da kannst du auch, aber ohne Kosten kannst du dort übernachten und kannst auch zwei Nächte zum Beispiel dort bleiben. Wer first come, first serve heißt, glaube ich. Und dann gibt es aber alle...
Ohne Kosten?
Ohne Kosten, ja, die sind kostenfrei. Also es gibt einige ausgewiesene...
Oh, vielen Dank an Westaustralien hier an dieser Stelle für diesen
Service. Ja, absolut, ne? Genau. Und dann kannst du aber auch, also vor allem in den Touristenspots wie Carrageenie National Park oder jetzt eben auch Monkey Mia oder an der Westküste, das Ningaloo Reef, da gibt's dann schon auch die Campingplätze, wo man sich dann auch länger hinstellen kann. Und dort ist es aber auch so, dass es wirklich unkompliziert ist, sind auch sehr gut ausgestattet. Man hat überall seine Barbecue-Stellen, das ist ja vor allem für Australien sehr bekannt, die haben ihre Grills, die sind auch kostenfrei zu nutzen. Das heißt, da ist eine Gasflasche drin und dann kannst du direkt auf dem Grill, kannst du dein Fleisch grillen, kommst mit den Australiern in Kontakt und ja, gehst dann wieder zu deinem Camper und ist es dort. Oder auch an den Grillstellen. Ach, cool. Und
auch vielleicht dann schon mit der Ureine in Kontakt auch.
Ja, genau.
Die haben dann schon auch, irgendwelche Campingplätze, die von den Aborigines dann tatsächlich
gemacht worden sind. Ja. Das ist ja cool. Das wäre noch so eine Frage von mir. Ich kann mich nämlich noch erinnern an die Olympischen Spiele in Sydney 2000, wo ja Ureinwohner das olympische Feuer entzündet haben. Und die sind dann da...
Freeman.
Ja, genau, ja. Stimmt. Wie war das? Und die sind dann dort auch eben, wenn du sagst, die kann man dort dann auch treffen sozusagen, oder die sind ja auch schon, oder betreiben zum Beispiel so etwas, dann sind die auch sichtbar für Touristen einfach.
Absolut.
Das heißt, diese Gasflaschen, die ich da gratis kriege, um zu grillen, das wird von der Bevölkerung zur Verfügung gestellt.
Von Westaustralien.
Oder organisiert. Genau.
Du hast in manchen Nationalparks hast du eine Eintrittsgebühr. Es gibt aber auch so einen Pass und der ist wirklich bezahlbar. Also pro Nationalpark sind es so um die 10, 15 Dollar. Da gibt es so einen Pass, wenn du 3 oder 4 zusammenfasst. Ich glaube, der kostet um die 60 Dollar. Ich bin mir jetzt gerade nicht mal ganz sicher. Und dann kannst du komplett Westaustralien kannst du dann bereisen. Ja. Und von den Geldern quasi stellen die das den Touristen und natürlich auch den australischen Touristen zur Verfügung. Ah. Das ist so ein Volkssport in Australien.
Camping?
Das nennt sich Barbie.
Ah, Barbie.
Nee, Barbie, Barbecue. Barbie. Ne? Das heißt, die Australier packen ihr Grillfleisch, ihr Sixpack-Bier ein und dann stellen sie sich an die Grillspots und grillen da ihr Fleisch.
Ah, okay. James, kannst du uns vielleicht noch sagen, wie viel Australier machen denn Urlaub in Australien? Also wie viel Westaustralier sind dann da unterwegs? Wenn du sagst, die Deutschsprachigen sind so die vierte Zielgruppe oder viertstärkste Reisegruppe im Land. Was ist mit dem eigenen Land?
Ja, ich muss sagen, die Australier, die reisen schon ziemlich gern. Ich glaube, wir geben den meisten Geld von der ganzen Welt aus zum Reisen. Und das bedeutet, dass es nicht nur so Außenreisen, das ist schon auch innenaustralischen Reisen, das wir unternehmen. Und,
also in so einem, sorry?
Genau, ja. Und das bedeutet, dass ich glaube, International Tourismus ist irgendwas bei 20% den ganzen Tourismusindustrie Australiens. Und das bedeutet, wenn man dann schon da am Campingplatz sitzt, hat man höchstwahrscheinlich, was wir dann schon gerne nennen, so Grey Nomads, so die 50, 60 plus Australiens, die dann schon eine ganz Australie-Reise machen. oder eine ganze Westaustralien-Reise mache zum Beispiel. Und ja, ich meine, ihr kennt es schon, die Australier sind schon super freundlich, super offen, super willkommen. Und man kann dann schon auf jeden Fall ein Gespräch mit den australischen Menschen da schon kommen.
Mhm. Das finde ich ja cool. Also beim Barbecue mit Einheimischen sprechen und auch sich nochmal Tipps abholen und so. Ja, sowas mag ich. Ich habe so das Gefühl, dass das ein relativ, ich sag jetzt mal, günstiges Reiseland ist oder Reiseregion ist. Zumindest wenn ich mit dem Camper unterwegs bin. Ja, ich habe die Fixkosten, den Flug natürlich, den Camper, aber vor Ort, das hört sich alles sehr moderat an. Liege ich da richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich sag mal von den Kosten her, wir liegen ja in Australien schon ein bisschen höher als Europa oder Deutschland. Also da muss man definitiv ein höheres Budget einplanen. Vor allem, wenn man am Abend essen geht, ist es definitiv teurer als bei uns. Aber ich sag mal, wenn du jetzt mit dem Camper unterwegs bist, da hast du vielleicht, wie du sagst, Danny, am Anfang die Fixkosten oder die etwas höheren Fixkosten. Mhm. Kannst du aber dann natürlich dadurch, dass du am Campingplatz einfach dein Barbecue machst, kannst du natürlich da dann, ich sag mal, das Geld einsparen. Aber genauso ist es, wenn du mit einem Mietwagen und einem Hotel das vororganisiert quasi buchst und planst, hast du im Endeffekt dann nur noch deine Fixkosten oder deine variablen Kosten unten vor Ort, dass du eben zum Essen gehst oder eben den ein oder anderen Ausflug machst. Da gibt's natürlich auch unterschiedliche Kostenfaktoren, ne? Wenn ich jetzt so ein Whale-Watching mache, der ist natürlich schon teurer, als wenn ich jetzt einfach nur einen Tagesausflug, einen Wanderausflug mache, weil den kann ich auf eigene Faust machen, da kommen keine Kosten dazu, ne?
Ja. Und James, hast du noch Tipps für uns? Wo kaufe ich denn als Insider, wo kaufe ich denn da mein Grillfleisch? Mal zum Beispiel. also ich bin mit dem Camper unterwegs.
Ich würde sagen, auf jeden Fall zum Metzger gehen.
Immer zum Metzger.
Ja, um immer gut den einheimischen Businesses da zu unterstützen.
Support your local dealer.
Genau, und natürlich Seafood, ne? Also dadurch, dass wir wirklich in der Westküste sind, unbedingt. Haben wir ganz viel Seafood und es gibt auch diese Läden, wo man das dann auch fangfrisch sozusagen kaufen kann.
Also nicht große Supermarktketten, sondern schöne voll. Läden, kleine Läden, lokale Anbieter. Und jetzt natürlich noch für alle vegetarischen und Veganer-Freunde. Was grill ich? Was grillt der Australier, wenn er kein Fleisch oder kein Seafood grillt? Ich will mich integrieren. Ich möchte da nicht auffallen, weil ich dann irgendwie nach einem Maiskolben suche den ich
grillen kann. Nicht was anderes als hier. Da ist da schon alles ziemlich ähnlich. Außer man so auf eine Indigenous Aborigine Tour geht und dann kann man diesen Buschtacke dann schon essen. Und das ist dann schon ziemlich interessant. Das ist echt nur zu empfehlen, einen Buschtacke-Kurs bei einer Aborigine Guide zu machen.
Was ist das? Ich habe ein großes Fragezeichen. Was ist
das? Ja, die sehen das Land da eigentlich als ihren Supermarkt und als ihren Pharmazie. Und die gehen da schon rein, die sagen dann schon, hier ist alles. Und da kann man dann schon irgendwelche verschiedenen Insekten dann schon probieren, die dann schon früher mal
weniger für Vegetarier dann, aber gut. Ja.
Aber auch so den vegetarischen Optionen gibt es auf jeden Fall.
Buschtomate, ne? Zum Beispiel, die ist ja vegetarisch.
Zum Was Beispiel. Ist denn die Buschtomate? Ich merke echt, ich habe überhaupt keine Ahnung.
Du musst nach Australien.
Ja, ich merke es. Buschtomate? Wie kann man sich die vorstellen? Ist die rot?
Ja, das ist... Ja, das ist also quasi so nennt sich quasi beim Buschtacker die Tomate und das ist so ein, ja, schaut aus wie eine Tomate, schmeckt aber ein bisschen anders.
Okay, das ist ja Wahnsinn. Also ich bin echt baff. Ja, es ist einfach so, es ist ein anderer Kontinent, man muss einfach mal sehen, man muss über den Tellerrand schauen. Also offensichtlich gibt's noch so viel zu entdecken. Ich schaue mir das jetzt mal an, ich guck mal, dass ich bei Instagram und überhaupt diese Tierchen finde, dann diese Buschtomate und ich habe wahnsinnig viel gelernt heute. Ich hoffe, es war für die Zuhörer genauso spannend, auch wie die Folge davor. Dominik, gibt's von dir noch was zum Abschluss? Ich merke schon, ich bin jetzt schon überfordert. Es gibt so viel. Ich muss mal neue Destination auf meine To-Do-Liste. Die Bucket-Liste wird länger.
Oh ja, das geht nicht nur dir so. Also ich habe eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Ich will nur noch meine Stimme schonen. Es tut mir leid. Ich kann nicht mehr sprechen. Also ich sag auch vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Dani und James. Danke sehr.
Das war echt toll. Danke,
Herr Tucker. Bis bald. Danke. Vielen Dank.
Bis bald. Alles Gute.
Bis bald. Ciao. Ciao.